Zitat aus dem Roman Nacht ohne Engel von Ulrich Wölk. Wo seine Generation noch glaubte, Bedürfnisse befriedigen zu müssen, also keine materiellen, sondern soziale, politische, erotische, ist diese schon einen Schritt weiter und weiß, dass auch das nichts bringt. Alles ist im Fluss und vorläufig. Das denkt Vincent. Vincent ist Taxifahrer in Berlin, er ist fast 50, er hat eine fast erwachsene Tochter, die bis vor kurzem noch bei ihm gewohnt hat. Und er sieht, ja, wie ihm die Welt entgleitet. Bis auf die Liebe zu seiner Tochter hat er nichts, was ihn hält, oder doch? Der Autor Ulrich Wölk ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Wölk.
Guten Tag.
Früher, da ging es noch ums Ganze, um die Rettung der Welt. Die jungen Leute waren kämpferisch, waren politisch engagiert. So beschreiben sie auch den Freundeskreis um Vincent. Und die Jugend heute, seine Tochter, ja, da gibt es nur noch Party und ist eh alles egal und im Fluss und vorläufig. Ist das so?
Die Dinge haben sich geändert. Wir haben die Dinge sehr ernst genommen. Wir hatten die NATO-Nachrüstung. Wir haben Angst gehabt, es könnten wirklich die Atombomben gezündet werden. Es gab ja damals auch in den Medien einige Filme, die diese Szenarien durchgespielt haben. Ich habe selbst an einer Menschenkette über die Schwäbische Alb teilgenommen. Wir haben diese Form des Protestes sehr ernst genommen, weil wir geglaubt haben, wir könnten damit etwas bewirken. Es war für uns selbstverständlich, solche Formen des Protestes auszuprobieren und dem politischen Anspruch nachzugehen. Was sich geändert hat, ich glaube, die heutige Generation macht sich schon auch, die jungen Leute, ihre Gedanken. Aber die Welt hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Die Welt ist auf eine bestimmte Weise sehr viel komplexer geworden. Das muss man immer in Rechnung stellen. Das heißt, wenn wir heute was Politisches bewirken wollen, stehen wir schnell davor zu sagen, es ist so komplex, wir schaffen das nicht. Und damit müssen die jungen Leute ja auch fertig werden.
Ja, aber ist es nicht vielleicht auch der typische Blick von uns, ja, ich nehme mich da mal nicht aus, 50-Jährigen auf die Jugend von heute? Also die Welt ist komplexer geworden, das ist klar. Und weil wir uns nicht die Mühe machen, die Jugend wirklich zu verstehen, weil auch das für uns viel zu kompliziert geworden ist?
Zum Teil verstehen wir ja schon die Kommunikationskanäle nicht mehr, die die Jugendlichen heutzutage benutzen.
Genau.
Das heißt also, meine Tochter benutzt Instagram, Facebook ist schon wieder out, dann gibt's noch Snapchat. Wahrscheinlich ist auch das schon wieder veraltet. Das heißt also, überhaupt dahinter zu kommen, wie da kommuniziert wird, wie da Inhalte ausgetauscht werden, da kommen wir ja schon kaum noch mit. Wenn ich allerdings dann doch mal raufspinkse, was denn so an Inhalten ausgetauscht wird, dann ist es dann doch seltenst das, was wir vielleicht mit einem ernsthaften politischen Anspruch meinten. Ja, ich will nicht in die Rolle des 50-Jährigen geraten oder Mitte 50 mittlerweile, der die Jugend nicht mehr versteht und schimpft. So meine ich das auch gar nicht. Jede Generation hat ihre Formen. Man kann ja auch nicht darüber hinwegsehen, dass sich Dinge ändern. Und das ist definitiv der Fall.
Dann kommen wir mal auf Ihren Roman zu sprechen. Wer ist nun Vincent? Er ist eigentlich gar nicht unglücklich. Oder ein zufriedener Taxifahrer, der sich vom modernen Konkurrenzstreben nicht hetzen lässt, der sich nicht abhetzen will, um Karriere zu machen. Oder macht er sich das selbst nur vor, weil er beruflich und privat eher gescheitert erscheint?
Ich habe ihn bewusst als jemanden angelegt, der nicht als Gescheiterter dastehen soll. Das hätte mich stark gestört. Er ist jemand, der seine Ansprüche hatte, diese politischen Ansprüche, auch die Ansprüche an das eigene Leben. Künstler zu werden, sich zu verwirklichen, eben nicht einfach nur einer Masse hinterherzulaufen, sondern wirklich etwas Wesentliches zu tun. Dann ist sein Leben aber anders weitergegangen. Ich will das jetzt gar nicht alles ausführen. Auf jeden Fall im Ergebnis, er fährt Taxi. Aber er ist für mich kein Gescheiterter.
Aber er hat so richtig etwas gefunden, wo er andocken kann, hat er auch nicht. Also
das ist richtig,
wo er brennen kann.
Genau. Woran liegt das? Vielleicht liegt es daran, dass ja in diesem Herzenswunsch, etwas Eigenes, etwas Wesentliches zu machen, dass das ja auch immer ein bisschen eine Projektion ist in etwas, was es gar nicht gibt. Das ist das, was er natürlich im Laufe der Jahre dann auch über seine Geschichte erfahren muss.
Aber er möchte eigentlich immer schreiben. Er liebt es auch, seiner Tochter Geschichten zu erzählen. Warum setzt er das nicht um und fängt wirklich an zu schreiben?
Mir hat das Motiv gefallen. Hinter dem, warum setzt er das nicht um, könnte man ja fragen, warum geht er nicht auf den Markt? Und der Markt ist etwas, wo wir heute sagen, ja, kann man doch hingehen. Aber es ist ja, es gab ja lange Zeit Marktvorbehalte. Und ist nicht das Schreiben eigentlich erstmal etwas, was man für sich tut? Und dann kann man ja gucken, wenn es jemand lesen will. Aus dem Gedankengebäude kommt er. Und es gibt ja auch eine Stelle, wo er selber auch sagt, darauf angesprochen, es hat mich nie so recht gereizt, diese Dinge auf den Markt zu geben. Ich habe für mich mit dem Schreiben das erreicht, was ich wollte. Und damit ist doch gut. Und das ist auch ein Standpunkt.
Eigentlich ein sehr hohes Ideal, so selbstgenügsam sein zu können. Also bewundernswert eigentlich, wenn man das schafft. Nun kommt aber Schwung ins Leben von Vincent, denn es steigt zufällig eine Frau in sein Taxi, die er kennt, die er einst geliebt hat. Jule heißt die. Wer ist das?
Jule ist eine erfolgreiche Ökonomin. Sie arbeitet in einem erfolgreichen Wirtschaftsinstitut, wird auf Kongresse eingeladen, wo auch der Vizebundeskanzler auftritt. Also man sieht, sie ist in der gesellschaftlichen Situation sehr hoch gestiegen und hat damit natürlich, und das ist das, was mich dann auch an den beiden Figuren so sehr reizt, sie hat damit genau das Gegenteil gemacht von dem, was Vincent gemacht hat. Während Vincent eher in seinen eigenen Ansprüchen geblieben ist und eben aber Taxi fährt, ist sie, die gar nicht so genau wusste, was sie eigentlich machen sollte, karrieremäßig abgegangen.
Also die beiden treffen sich nach vielen Jahren wieder. Sie haben sich in der Zwischenzeit gar nicht gesehen. Jule löst in ihm aus, dass er über sein Leben nachdenkt, dass er sein Leben neu entdeckt, vielleicht auch ein Leben, in dem er Jule einmal geliebt hat und in der gleichen Nacht dieser kurzen Liebe beinahe ums Leben gekommen wäre. Wie das?
Ja, nun möchte ich natürlich nicht genau die Geschichte an dem Punkt erzählen, wie diese beiden Dinge zusammenhängen. So viel kann man vielleicht sagen, dass es für beide eine ganz entscheidende Nacht war, die das Leben beider auf eine bestimmte wie eine Weiche sozusagen geprägt hat. Aber auch eben völlig auseinander, in völlig unterschiedliche Richtungen. Und das ist ja auch das, was eigentlich an solchen Geschichten dann spannend ist. Man trifft sich nach 25 Jahren wieder und sagt, man weiß, man hat nur diesen einen Ausschnitt voneinander. Und für Vincent, das ist das, was er einmal denkt, ist es, als wäre es gestern gewesen, weil es ja quasi die Zeit dazwischen gar nicht gegeben hat, auf eine bestimmte Weise. Das heißt also, man sieht jemanden und dann sieht man ihn wieder. Und jetzt kann man aber gucken, was ist aus ihm geworden, was ist aus mir geworden. Und das macht für mich alle Möglichkeiten, wirklich diese Dinge auch zu beschreiben.
Es war aber eine sehr bedeutungsschwere Nacht, also eine sehr leidenschaftliche Nacht. Eine Nacht, wo ja auch so etwas wie eine kleine Erleuchtung für die beiden stattfand, eine Liebesnacht. Ja, Vincent erlebte dann einen furchtbaren Unfall. Die Nacht selbst war dann am Ende ohne Schutzengel, aber dann kam er doch. Dann kam der Engel und hat ihn gerettet, oder?
Die Engelsmetapher in dem Buch taucht ja immer wieder auf. Konkret, der Schutzengel, der ihn rettet, ist ja die Mutter seiner Tochter dann. Das ist eben die Frau, die ihm die Hand reicht, die in all dem Chaos, das angerichtet worden ist, da rausholt und ihn gewissermaßen wieder stabilisiert und ihm sein Leben wieder öffnet. Wenn man darüber nachdenkt, was Engel sind, dann sind Engel für mich persönlich einfach diese Menschen, die auf einmal für einen da sind und einem, wenn man denkt, es geht gar nicht mehr weiter, irgendwie wieder einen Weg weisen.
Also Engel, dieses Motiv, sagten Sie, taucht immer wieder auf, obwohl Sie gleich zu Anfang klarstellen, Vincent glaubte nicht an Heilige oder Schutzengel, er ist nicht katholisch, also diese Art der Engel ist nicht gemeint. Das sind die Engel, die ihm begegnen, die Menschenengel. Kommen die ihm denn nur zufällig entgegen? Die sind ja immer wieder präsent. Ist das nicht alles nur Zufall, dass die ihm begegnen?
Da bin ich natürlich als Autor jetzt angesprochen, denn letztlich ist ja der Autor in seiner Geschichte immer derjenige, der alles arrangiert. Und insofern muss ich sagen, natürlich ist es kein Zufall, denn ich erzähle diese Geschichten, weil ich mit ihnen ja zeigen möchte auch. Also weil es mir einfach ein Bedürfnis ist, zu zeigen, dass wir dann ohne diese Engel eigentlich ja gar nicht leben können. Wir brauchen wahrscheinlich in bestimmten Situationen diese Engel, in Menschenform, sage ich jetzt, die uns helfen. Jemand, der von sich sagt, dass er eigentlich keinen spirituellen Hintergrund hat, um es mal so auszudrücken, aber ja auch dadurch dem nicht entgeht. Das heißt, auch sein Leben kommt an Punkte, wo es nicht weitergeht und er ist auf Hilfe angewiesen.
Diese Engel zeichnet ja aus, dass sie im Miteinander alles andere als ökonomisch vorgehen. Also wenn wir miteinander zu tun haben, dann ist es doch oft, ich gebe dir, du gibst mir. Ich bekomme etwas und gebe etwas. Aber bei einem Engel ist das anders, oder?
Ist es denn grundsätzlich falsch zu geben, ohne etwas dafür zurückzubekommen? Ich glaube nicht, sondern ich glaube, man bekommt Dinge trotzdem zurück, ja. Vielleicht nicht in diesem konkreten Handelssituation, dass man es gleich wieder bekommt. Aber auf eine bestimmte Weise glaubt irgendetwas in mir, dass ich doch eigentlich das Geben, dass ich das ausgleiche, dass man auch wieder was dafür bekommt. Ich versuche es jetzt, deswegen rudere ich gerade etwas rum, ich versuche es von diesem Gedanken des Nutzens loszukriegen.
Ja, dieses kapitalistische.
Ja, dieser kapitalistische Gedanke, dass man sagt, es muss irgendwo ein Mehrwert unter dem Strich mit einem Plus davor stehen. Wenn wir sagen, dieses Geben und Nehmen, dieses Direkte ist ja so etwas Rationales. Ich gebe dir was, du gibst mir was, dann schaue ich, stimmen die Werte. Auf eine bestimmte Weise ist dieses Engel, wenn wir es denn so nennen wollen, dieses Geben irrational. Ja, genau. Weil es sich dieser Logik entzieht. Und da ist es ja vielleicht auch spannend, weil es gibt ja schon noch mehr, was in diese Richtung geht. Und da sind wir ganz schnell bei der Liebe beispielsweise. Auch da sagen wir doch nicht, was bringt es dann, wenn ich jemanden liebe? Das bringt mir überhaupt nichts. Es ist einfach so. Und wenn sich zwei Menschen lieben, ist eben diese kapitalistische Logik ausgeschaltet.
Gibt es Engel, fragt Jule in der Nacht ihrer Liebe Vincent. Und der sagt dann, wir sehen nicht alles, was es gibt. Wir sehen ja kaum etwas. Wir sehen immer nur uns. Aber was ist denn dann, wenn wir von uns absehen, oder ist das gar nicht möglich?
Es wird wahrscheinlich immer schwerer. Also mein Eindruck ist, dass wir uns zurzeit immer noch sehr stark in eine Richtung bewegen, immer weiter das Individuum sich nur auf sich selbst zu beziehen. Ja. Das führt dann, und da kommen wir auch auf ein wesentliches Thema des Romans, zur Einsamkeit. Denn wenn ich immer nur mich selbst sehe, wenn ich immer nur alles, was ich tue, auf mich selbst beziehe, wenn ich immer nur gucke, dass ich selbst toll dastehe, um es mal einfach zu sagen, dann lande ich letztlich in der Einsamkeit.
Das ist diese Verwirklichungsposse, die wir heute überall aufgeführt sehen. Also diese Ich-Überhöhung, entdecke dein Ich, verwirkliche dein Ich. Das ist ja schon ein Druck, der entsteht auf die Menschen.
Der Zwang, frei zu sein gewissermaßen. Sei frei. Ja? Du musst dich frei verwirklichen. Du musst nur deinem eigenen Willen folgen, was aber ganz schnell, wie gesagt, in etwas unglaublich Zwanghaftes ausartet. Kann. Das ist ein Widerspruch in sich. Ich muss etwas tun und ich soll frei sein, ich soll mich selbst verwirklichen. Ja, mein Gott, ja. Also wo lande ich da am Ende? Irgendwie immer nur in mir selbst. Ich komme gar nicht aus mir raus.
Sie schreiben auch über Gott, nicht der sei es, der uns sieht, sondern wir sind das. Das finde ich einen spannenden Gedanken. Wir sind in einem anderen zukünftigen Zustand. Im Zustand des Todes sehen wir unser jetziges Leben. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Das bezieht sich auf eine kleine Textstelle, in der Vincent, der späte Vincent, sag ich mal, wir haben ja diese beiden, wir haben eben die frühe Begegnung, wir haben die späte Begegnung, der späte Vincent denkt, da an der Stelle hat er einen Fehler gemacht, der frühe Vincent. Und er würde, jetzt wo er es weiß, diesem frühen Vincent gerne zurufen, mach es anders, geh. Und entwickelt dann diesen Gedanken, das kennen wir doch alle, dass wir das Gefühl haben, da ist jemand, wir werden beobachtet oder irgendwas ist da anwesend oder sowas, ja. Und dass er sagt, vielleicht sind wir selbst das, die in irgendwie einem Raum herumschweben und uns zurufen wollen, mach es so, mach es so, mach es so, aber wir hören es halt nicht.
In Ihrem Roman geht es auch um Liebe und es geht um Tod. Also Liebe und Tod, das sind immer diese Situationen, die hängen sehr eng zusammen. Fast in einer Nacht passieren sie. Extrapoliert der Tod die Liebe?
Das wäre mir zu romantisch. Im 19. Jahrhundert hatte man das sehr stark. Die Liebe und die eigentliche Steigerung der Liebe oder die absolute Liebe ist dann der Tod, der Liebestod. Nein, das wäre mir ganz eindeutig zu romantisch angedacht. Ich glaube aber, dass Liebe und Tod insofern etwas miteinander zu tun haben, weil wir gegenüber beiden auf eine bestimmte Weise machtlos sind. Gegenüber dem Tod sowieso, da weiß es jeder. Aber auch die Liebe ist ja etwas, was uns, wenn sie denn passiert, entmachtet. Da haben beide eine Verwandtschaft.
Liebe und Tod, darum geht es. Es geht aber auch immer wieder um die Zeit, also auch um das Gedächtnis und die Erinnerung. Wenn wir uns an Dinge erinnern und sie in Worte fassen, dann bilden wir sie immer auch ab und zerstören damit ihre Augenblicklichkeit.
Natürlich, indem man etwas abbildet, fixiert man es auf eine bestimmte Weise und man könnte sagen, man nimmt ihm eine gewisse Form der Lebendigkeit, weil man es fixiert. Man macht es aber auch auf der anderen Seite sichtbar.
Aber man gibt ihm immer auch eine Bedeutung. Und nur das Bedeutungslose ist ja dann das Wahre, aber das können wir nicht wahrnehmen. Das ist ja die interessante Idee, dass Vincent eine Gedächtnislücke hat. Und das gibt es nicht, was er da erlebt hat. Und erst als das plötzlich eine Bedeutung im Wiedersehen mit Jule bekommt, kann er das formulieren und sich daran erinnern. Aber damit zerstört er es auch. Das ist der Preis des Wahrnehmens.
Ich muss da sozusagen als Autor fast passen, ja, weil ich letztlich, wenn ich diese Geschichten entwerfe oder wenn ich mir vorstelle, also bei mir ist das immer so, ich sehe zwei Menschen und dann habe ich diese Idee und ich denke, die müssten, da muss jetzt was passieren. Ich glaube, ich reflektiere gar nicht in dem Moment so tiefgreifend über das, was dann in dem Roman passiert, sondern ich sehe nur diese beiden Menschen und sage, die müssen in der Situation so handeln. Und das verstehe ich dann intuitiv und dann schreibe ich das auch.
Ansonsten würden Sie auch Ratgeberbücher schreiben.
Vielleicht, wahrscheinlich wäre das sehr lukrativ. Aber,
aber um das nochmal zu verdeutlichen, mögen Sie uns dazu einen Ausschnitt aus Ihrem Roman vorlesen?
Sehr gerne. Ich hätte Angst davor, über mich selbst zu schreiben, sagte Jule und verteilte den restlichen Chianti. Ja, wirklich. Und weißt du, wieso? Es ist ziemlich verrückt. Soll ich dir sagen, wovor ich Angst habe? Aber du darfst nicht darüber lachen. Versprichst du mir das? Vincent versprach es. Sie sagte, ich habe Angst, dass die Seele verschwinden könnte, wenn man sich zu sehr öffnet. Verstehst du, was ich meine? Es gibt Naturvölker, die glauben, ihre Seele ginge verloren, wenn man sie fotografiert. Und vielleicht steckt ja eine tiefe Wahrheit darin. Wäre das nicht schrecklich, wenn etwas, das wir aus unserem Innern offenbaren, dadurch für immer verloren ginge, wenn wir unsere Empfindungen auslöschen oder entwerten würden, indem wir sie aussprechen und sichtbar machen? Ich finde das nicht so abwegig, auch wenn es ziemlich irre klingt, aber du weißt doch, Therapien funktionieren so. Und Beichten. Wir sollen unsere Ängste und Sünden aussprechen, damit sie verschwinden oder jedenfalls ihre Wirksamkeit verlieren. Okay, aber was ist mit unseren Sehnsüchten und Hoffnungen? Was ist mit der Liebe? Dürfen wir sie aussprechen oder verschwindet sie dann auch? Vielleicht zerstören wir uns, wenn wir uns zu sehr öffnen. Vielleicht muss das, was wir im Innersten sind und fühlen, ein Geheimnis bleiben.
Was tröstet uns denn eigentlich? Ja, am Ende Ihres Romans tröstet uns vielleicht das Erzählen. Haben wir da den Schutzengel? Sind das die Geschichten, die wir erzählen und die uns beschützen? Vincent beschützt seine Tochter mit seinen Geschichten. Er versucht das jedenfalls, sie durch Erzählen zu beschützen. Ist er da ein erzählender Engel?
Ja, das ist doch ein schönes Bild. Das gefällt mir. Zumindest kann man da nochmal, um auf diesen Punkt zurückzukommen, sagen, warum macht er das? Er macht es ja nicht, um irgendwas dafür zu bekommen. Es ist eben diese Liebe zur Tochter. Er glaubt einfach daran, wenn er ihr erzählt, wenn er neben ihr sitzt, wenn er erzählt, dass er sie erreicht. Und er kann das nicht begründen, aber es ist ein tiefer Glaube in ihm. Das macht ihn, glaube ich, in dem Moment stark.
Also, dass er auch an etwas glaubt, was er im Augenblick nicht erlebt und sehen kann, denn er kann es nicht erleben.
Er kann es nicht sehen, er kann es nicht wissen, aber er ist trotzdem innerlich zutiefst davon überzeugt, dass er seine Tochter da erreicht.
Was fasziniert Sie so an Engel?
Was fasziniert mich an Engeln? Der Begriff des Engels ist etwas, was mir näher ist als der Begriff des Heiligen, wenn wir jetzt hier schon im Köln gegenüber vom Dom wirklich über diese Dinge reden. Weil der Engel ist etwas, was ja im Grunde genommen so als Zwischenwesen zwischen den Sphären angesiedelt ist und dem Menschen sehr nahe ist. Der Heilige ist so ein Ideal, der hat was Wunderbares gemacht, was ich wahrscheinlich nie schaffen werde. Der Engel ist vielleicht für mich erreichbar als mythologische Figur, ja. Also es gibt ja auch die gefallenen Engel. Also der Engel ist auf eine bestimmte Weise auch Mensch. Und das ist, glaube ich, das, was mir den Engel als mythologische Figur nahe bringt.
Also der Engel als Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der dazwischen steht. Hm. Das ist ja fast schon ein poetologisches Konzept. Autoren können auch Engel sein. Sie verwandeln Wirklichkeit in eine Welt hinein, die wir nicht kennen.
Man hat den Wunsch, aus dem, was man selber erfahren hat als Autor, etwas zu formen, was für den Leser eben, wie Sie es sagen, eine Welt ist, die ihm an sich unbekannt ist, aber sie muss für ihn so sein, dass er sich in ihr zurechtfindet, dass er sie glaubt, dass sie glaubwürdig ist. Das ist, glaube ich, für mich sehr, sehr wichtig. Wenn einem das gelingt, dann ist zumindest ein Großteil dessen, was ich als Autor erreichen möchte, erreicht.
Vielen Dank, Ulrich Wölk. Sein Roman Nacht ohne Engel ist eine Liebes-, eine Lebensgeschichte, eine Spurensuche nach den Geheimnissen des Lebens. Auch ein Roman über den Tod und die Zeit, über Lebensentwürfe, über die Erinnerung und über das Erzählen. Natürlich auch über Engel. Ihnen vielen Dank für diesen Roman und für das Gespräch Nacht ohne Engel. Das Buch ist im DTV-Verlag erschienen. Es hat 223 Seiten und kostet 18 Euro. Dankeschön.
Ich danke für das Gespräch.